97.
1998, der Wiener Zentralfriedhof, Falkos Grab. Viele Persönlichkeiten wurden hier zur letzten Ruhe gebettet. Von einigen von ihnen haben wir schon gehört im Laufe unserer Geschichte Österreichs in 105 Objekten. Karl Lueger, Hans Moser, Ida Pfeiffer, Leopold Fiegel, aber auch Wilhelm Jezek. Der Wiener Zentralfriedhof wurde 1874 eröffnet und zählt mit einer Fläche von fast 2,5 Quadratkilometern und rund 330.000 Grabstellen mit ca. 3 Millionen Verstorbenen zu den größten Friedhofsanlagen Europas. Er wurde im Laufe seiner Geschichte insgesamt 7-mal erweitert, zuletzt 1921. Zum Zeitpunkt seiner Eröffnung galt er als größter Friedhof Europas. Nach Bestatteten gilt dies bis heute. Flächenmäßig größer sind aktuell der 4 Quadratkilometer umfassende Friedhof Ohlsdorf in Hamburg und Brookwood Cemetery nahe London. Der Zentralfriedhof gehört aufgrund seiner vielen Ehrengräber, der Jugendstilbauwerke und des weitläufigen Areals auch zu den besonderen Sehenswürdigkeiten der Stadt Wien. Er ist ein Ort der Toten wie der Lebenden. TouristInnen besichtigen die Gräber der namhaften Verstorbenen, Einheimische besuchen ihre bestatteten Verwandten. Für die WienerInnen ist der Zentralfriedhof ein Naherholungsgebiet und Naturparadies, perfekt für ausgedehnte Spaziergänge und Lebensraum von Rehen, Feldhamstern, Eichhörnchen, Dachsen, Mardern, Turmfalken und vielen weiteren Tierarten, die das riesige Areal genauso schätzen wie die Menschen. Die schöne Leich, die schöne Leiche, ist für Wien sprichwörtlich geworden. Der Begriff bezieht sich auf eine würdige, am besten aufwendige Bestattung mit vielen Trauergästen und anschließendem Leichenschmaus. Er bezeichnet sowohl die Schaulust am Spektakel als auch eine sentimental-humorige Grundhaltung zum Tod, den Spaß und die Faszination am Morbiden, eben alle Facetten einer letzten Party. In diesem Track widmen wir uns einem österreichischen Musiker, der es zur Welt rumgebracht hat, der seine letzte Party am Zentralfriedhof bekommen hat und dessen Grab dort auch Jahre nach seinem Tod noch Pilgerstätte für seine Fans ist, Falco. Falco, das war Johann Hölzel. Er kam am 19. Februar 1957 als Sohn von Alois Hölzel und Maria Hölzel, geborene Saura, in Wien zur Welt. Er war der einzige Überlebende von Drillingen. Seine Mutter hatte die anderen beiden Kinder bereits im dritten Schwangerschaftsmonat verloren, nachdem sie mit einem Blutsturz ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Johann Hölzel wuchs als Einzelkind in einfachen Verhältnissen im 5. Wiener Gemeindebezirk Margareten auf. Sein musikalisches Talent zeigte sich schon früh. Mit 5 Jahren wurde ihm zum Beispiel bei einem Vorspieltermin an der Wiener Musikakademie ein absolutes Gehör bescheinigt. Johann Hansi Hölzel besuchte dann 1967 das Gymnasium. Wenig später verließ der Vater die Familie, sodass der Junge unter der Obhut seiner Mutter, seiner Großmutter und einer Nachbarin aufwuchs. 1973 verließ er die Schule, nachdem er etliche Fehlstunden angehäuft hatte. Auf Drängen seiner Mutter begann er eine Lehre zum Bürokaufmann, die er aber nach kurzer Zeit wieder abbrach. Mit Freunden gründete er die Band Umspannwerk. Im Alter von 17 Jahren meldete er sich freiwillig zum 8-monatigen Präsenzdienst beim Bundesheer. In dieser Zeit spielte er anfangs E-Gitarre, wechselte dann aber zu seinem Lieblingsinstrument, dem Bass. Nach dem Militärdienst schrieb er sich zunächst am Wiener Musikkonservatorium ein, brach das Studium aber nach einem Semester ab, um ein richtiger Musiker zu werden. Am 1. Jänner 1978 sah Johann Hölzel das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee, bei dem ihn der DDR-Skispringer Falco Weißpflug beeindruckte. Hölzel beschloss, sich nach diesem Sportler zu benennen. 1993 äußerte er sich dazu in einem Interview:
Also ich glaube, wenn du Hans Hölzel heißt und 1981 im Musikgeschäft antreten willst, dann kannst du damit keinen Preis gewinnen. Falco war eine gute Idee, nicht? Ein deutscher Name, der damals 1980 gut in die Landschaft gepasst hat, der aber trotzdem internationalen Charakter hatte. Und ich hatte keine Ahnung, so wirklich vom Kopf her, wie groß das Ding werden wird.
Ebenfalls 1978 trat Falco der politischen Anarcho-Band Tradi Wawal als Bassist und gelegentlicher Sänger bei. Der Wiener Plattenunternehmer Markus Spiegel erkannte bei einem Konzert der Band Falcos Talent und nahm ihn unter Vertrag. Im Herbst 1981 wurde Der Kommissar veröffentlicht und bescherte Falco 1982 europaweit Top-Positionen. Auch in Übersee verzeichnete die Single beachtliche Erfolge. In Kanada erhielt Falco dafür Gold, in den USA schaffte er es mit dem Titel auf Platz 72. Falco war nach der Gruppe Kraftwerk mit ihrem Titel Autobahn erst der zweite Künstler überhaupt, der mit einem deutschen Text in die US-Charts gelangte. Insgesamt wurde Der Kommissar weltweit etwa 7 Millionen Mal verkauft. Der Titel war damit global der erste kommerziell erfolgreiche Rap-Song eines Weißen. Das zweite Album, Junge Römer, erschien 1984. Obwohl es später von vielen als Falcos gelungenste Platte bezeichnet wurde, blieben die Verkaufszahlen deutlich hinter den Erwartungen zurück. 120.000 Mal wurde die Platte in Deutschland verkauft, in Österreich erhielt Falco für die erreichten Verkaufszahlen eine goldene Schallplatte. 1985 entstand im Rahmen des Albums Falco 3 Falcos größter Hit, Rock Me Amadeus. Nachdem der Titel bereits zahlreiche Top-Positionen in Europa erreicht hatte, stieg der Song Anfang 1986 Woche für Woche in den Top 10 der US-amerikanischen Charts, um schließlich am 20. März 1986 für 3 Wochen Platz 1 zu erreichen, was zuvor keinem anderen deutschsprachigen Titel gelungen war. Bis heute ist Rock Me Amadeus das einzige deutschsprachige Lied, das die Spitze der US-Charts erklommen hat. Wenige Wochen später wurde Rock Me Amadeus auch in Großbritannien auf Platz 1 gelistet. Falco war zum Weltstar geworden. Doch der unerwartete Mega-Erfolg barg auch seine Schattenseiten für Falco, denn von nun an lag die Messlatte sehr hoch und Hansi Hölzel wurde nie wieder frei vom Zweifel, ob er denn an diesen Erfolg noch einmal würde anknüpfen können oder ob er den Zenit seines Ruhmes erreicht, ja vielleicht schon überschritten habe. Das Lied Genie, das Anfang 1986 8 Wochen lang Platz 1 in Deutschland belegte und mit einer Verkaufszahl von 2,5 Millionen Stück die meistverkaufte Single des Jahres wurde, löste im deutschsprachigen Raum heftige Kontroversen aus. Viele Sendeanstalten verweigerten das Abspielen, weil der Song ihrer Meinung nach eine Gewalttat verherrliche. Die Boykotte ließen aber die Verkaufszahlen nur noch weiter nach oben schnellen. Falco ging auf Welttournee von Österreich über Deutschland und die Schweiz bis nach Japan. Seine 6 Konzerte in Japan sollten dann auch der Testlauf für Auftritte in den USA sein, die zwischen Jänner und März 1987 geplant waren. Doch daraus wurde nichts. Von Heimweh geplagt traf Falco die Entscheidung, nachhaltige Weltstar-Ambitionen nicht weiter zu verfolgen, da sie längere Auslandsaufenthalte bedingt hätten. In einem späteren Interview sagte er:
Ich hätte oftmals Gelegenheit gehabt, nach Amerika zu gehen. Ich habe es nicht getan, weil das Schönste an der amerikanischen Fahne die rot-weiß-roten Streifen sind.
Nach der kräfteraubenden Japan-Tour war Falco körperlich und psychisch in einer schlechten Verfassung und zog sich in der Folge weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. 1988 erschien schließlich die Platte Wiener Blut. Diese kam in Deutschland zwar in die Top 10 und erreichte in Österreich Platz 2, doch war ihr kein anhaltender kommerzieller Erfolg beschieden. Die Verkaufszahlen blieben deutlich hinter denen des Vorgängers Emotional zurück. Von der geplanten Europatournee fand nur das Auftaktkonzert in Oldenburg statt, die restlichen Auftritte wurden wegen zu geringer Nachfrage abgesagt. Im Herbst 1992 erschien Falcos Album Nachtflug, das sich ganz gut verkaufte und dessen Singleauskopplung Titanic, zumindest in Österreich, an Falcos alte Erfolge anknüpfte. Kurz vor Veröffentlichung des Albums Nachtflug gab Falco ein Interview, in dem er auch über die Thematik des Songs Titanic sprach.
Ich habe 200 Freunde gefragt, was ihnen zu dem Wort Dekadenz einfällt. Alle haben etwas anderes gesagt, aber es hat immer irgendwie was mit mir zu tun gehabt. Laut Duden heißt es ja Untergang. Und dann war für mich klar, die Titanic wird wahrscheinlich nicht an Erfolge wie Rock Me Amadeus anschließen können, aber ich glaube schon, dass es ein kräftiges Lebenszeichen sein wird. Die Titanic befasst sich auf jeden Fall kritisch mit der Gesellschaft, die glaubt, dass ihr im Fallen die Flügel wachsen. Und ich meine, dieser Gesellschaft gehören wir auch an.
Vom Erfolg des Albums Nachtflug motiviert, ging Falco im Mai 1993 wieder auf Europatournee. Im Rahmen dieser Tour trat er einen Monat später bei einem legendären Konzert des Wiener Donauinselfestes vor rund 150.000 Besuchern auf. 1995 veröffentlichte Falco die Single »Mutter, der Mann mit dem Koks ist da«, eine Techno-Version eines Alt-Berliner Gassenhauers aus den 1920er Jahren. Ein halbes Jahr später stürmte der Titel die Charts und bescherte Falco unverhofft einen neuen Hit. Im Sommer 1996 wurde die Dance-Nummer Naked veröffentlicht, die die Erfolgsaussichten des geplanten neuen Albums Egoisten, so der ursprüngliche Titel von Out of the Dark, ausloten sollte. Während die Single in Österreich auf Platz 4 kam, wurden in Deutschland nicht einmal 50.000 Exemplare verkauft. Dieser Misserfolg führte dazu, dass Falco seine Ideen für das neue Album verwarf und dessen Veröffentlichung auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Naked war die letzte Veröffentlichung zu Falcos Lebzeiten. Am 19. Februar 1997 beging Falco mit einem großen Fest seinen 40. Geburtstag. Silvester 1997 hatte er seinen letzten offiziellen Live-Auftritt. Anfang 1998 flog Falco nach einer gemeinsamen Weihnachtsfeier mit seiner Mutter zurück in seine karibische Wahlheimat, die Dominikanische Republik. Am 6. Februar 1998 starb er dort bei einem Autounfall. Bei der Obduktion wurden bei ihm ein Blutalkoholwert von 1,5 Promille und große Mengen an Kokain sowie THC, also Cannabis, nachgewiesen. Nach der Überführung seines Leichnams nach Österreich wurde Falco im Beisein von über 4000 Fans auf dem Wiener Zentralfriedhof in einem ehrenhalber gewidmeten Grab, Gruppe 40 Nummer 64, beerdigt. Sein Sarg wurde von Mitgliedern der Wiener Motorradrocker Outsider Austria zu Grabe getragen. Members dieses Clubs hatten 1985 im Video zu Rock Me Amadeus mitgespielt. Wenige Wochen nach Falcos Tod wurde das Album Out of the Dark veröffentlicht und entwickelte sich zu einem großen kommerziellen Erfolg. Es stieg in Österreich auf Platz 1 ein und blieb 3 Monate lang in den Charts. In Deutschland hielt es sich fast ein Jahr lang in den Top 100. Das Album wurde allein in Deutschland und Österreich 2 Millionen Mal verkauft, die gleichnamige Single über 3,5 Millionen Mal. Falcos Privatleben stand oft im Blickpunkt der Presse. Medieninteresse weckte unter anderem die Schwangerschaft seiner Freundin Isabella Witkowitz, die am 13. März 1986 im Beisein Falcos ihre Tochter Katharina Bianca zur Welt brachte. 2 Jahre später, am 17. Juni 1988, heiratete Falco Isabella Witkowitz in Las Vegas. Die Ehe hielt nur ein knappes Jahr. Der Kontakt zu seiner Tochter bestand weiter. In den 1990er Jahren wurden dann vor allem Falcos Drogenprobleme in den Medien thematisiert und im Herbst 1993 ergab ein Vaterschaftstest, dass Falco nicht der leibliche Vater von Katharina Bianca war. Katharina Bianca beschrieb Falco in ihrem 2008 erschienenen Buch »Falco war mein Vater« als liebevoll und ehrgeizig. Sie zweifelt bis heute an der Korrektheit des Vaterschaftstests. Bereits zu Beginn seiner Karriere war Falco mit seiner Musik auf massive Kritik der Medien gestoßen. Der österreichische Radiosender Ö3 wollte seine ersten Songs »That Scene« und »Der Kommissar« nicht spielen mit der Begründung, da würde ein Geistesgestörter singen. Falco selbst entwickelte Kunstsprache wurde oft als arrogant bezeichnet. Sein sogenanntes »Manhattan-Schönbrunner-Deutsch«, das Wiener Dialekt, Hochdeutsch und Englisch in nasalem Akzent vermischte, galt vielen als Attitüde. Vom österreichischen Schauspieler und Kabarettisten Helmut Qualtinger, der übrigens auch am Wiener Zentralfriedhof begraben liegt, stammt der legendäre Ausspruch:
In Wien musst du erst sterben, bevor sie dich hochleben lassen. Aber dann lebst du lange.
Das trifft wohl auch auf Johann Hölzel zu. Vielleicht war Falco der typischste Star Österreichs. In seiner Zerrissenheit zwischen Kunstfigur und Privatmann, in seiner Wirkung auf seine Landsleute mit ihren typischen österreichischen Reaktionen zwischen Unverständnis, Neid und peinlicher Huldigung an ihren Falco in seiner Vielschichtigkeit und in der Einfachheit dahinter. Auch im Erfolg. Denn er selbst war wahrscheinlich am meisten davon überrascht, dass er es gepackt hat. So sehr, dass er es eben nicht gepackt hat. Das Lied »Es lebe der Zentralfriedhof« von Wolfgang Ambrus kam übrigens schon 1975 heraus, zum 100. Geburtstag des Wiener Zentralfriedhofs und 23 Jahre vor Falcos Tod. Andernfalls wäre wohl nicht nur Hans Moser, sondern auch Hansi Hölzel im Text verewigt worden.